Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Alexander Rechsteiner und ich bin Kommunikationsverantwortlicher beim Schweizerischen Nationalmuseum. Das Landesmuseum Zürich öffnet am Dienstag, 12. Mai, wieder seine Türen. Wir freuen uns, dass auch die neue Wechselausstellung Nonnen, starke Frauen im Mittelalter ab dann für die Besucherinnen und Besucher geöffnet ist. In diesem fünfteiligen Podcast nehmen wir Sie zusammen mit den Kuratorinnen Christine Keller und Roberta Spano mit auf eine Reise ins Mittelalter, in die Welt der Nonnen. Sie werden erfahren, warum Nonnen im Mittelalter weit mehr waren als asketisch lebende Frauen, die sich nur für die Welt innerhalb der Klostermauern interessierten. Denn das Kloster bot Frauen Möglichkeiten, die sie sonst kaum hatten. Zugang zu höherer Bildung, soziale Absicherung und die Chance, sich familiären Normen zu entziehen. Anhand von verschiedenen Persönlichkeiten erfahren Sie, wie vielfältig die Lebensformen geistlicher Frauen im Mittelalter waren. Im ersten Teil dieses Podcasts gehen wir der Frage nach, was es für eine Frau im Mittelalter bedeutete, in ein Kloster einzutreten. Warum gingen Frauen ins Kloster und wie sah dort ihr Alltag aus? Wir stehen nun hier in der Ausstellung mit der Kuratorin Christine Keller. Christine Keller, wenn man als Mensch des 21. Jahrhunderts das Wort Nonnen hört, dann denkt man vielleicht an eine ältere Frau, die zusammen mit anderen Nonnen in einem Kloster abgeschieden von der Welt lebt. Wie unterscheidet sich diese Vorstellung von der Idee der Nonne im Mittelalter?
Im Mittelalter war natürlich der Alltag sowieso geprägt von der Religion. Die Religion hatte einen ganz anderen Stellenwert und auch die Nonnen hatten einen anderen Stellenwert. Im Mittelalter war es natürlich so, dass Nonnen als Kinder schon in ein Kloster gegeben wurden. Es gab natürlich sehr viele junge Frauen, die sich für ein Leben als religiöse, als geistliche Frau entschieden haben. Es gab aber auch Witwen, die zu einem späteren Zeitpunkt erst einem Kloster beigetreten sind, auch Verheiratete. Also die Bandbreite an Frauen, die sich damals für ein religiöses Leben entschieden haben, muss man immer sagen, ob freiwillig oder nicht, denn nicht alle, die im Kloster waren, waren auch freiwillig dort, auch im Mittelalter nicht oder vor allem im Mittelalter nicht. Heute ist es eher eine freiwillige Entscheidung. Im Mittelalter war das auch eine familienpolitische Angelegenheit. Man hat die Kinder im Alter von bereits 3- bis 5-jährig einem Kloster oder der Kirche, man sagt eben auch geopfert. Also das war eine Oblation. Und das war jetzt nicht, weil man die Kinder loshaben wollte, sondern dieser familienpolitische Hintergrund war natürlich auch im Hinblick auf das Jenseits. Denn hatte man eine Tochter in einem Kloster, war der ganzen Familie die Fürsorge, die Gebete für das Jenseits durch die Tochter und das Kloster gewährleistet. Und oft, wenn es eine Stifterfamilie war, war ihnen auch das Begräbnis oder der Bestattungsort im Kloster sicher. Also das war auch für eine Familie unter anderem eine Jenseitsvorsorge. Deshalb war auch das Ansehen einer jungfräulichen Nonne im Mittelalter sehr hoch, weil ihr Gebet, das höchst wirksamste, das Gebet einer jungfräulichen Nonne, weil sie als Braut Christi Gott am nächsten stand.
Warum gibt es überhaupt Klöster? Woher kommt diese Idee, sich für ein religiöses Leben aus der Gesellschaft zurückzuziehen?
Die Klostergründungen, das geht auf die Spätantike zurück, 3. bis 4. Jahrhundert. Ist im nordafrikanischen Raum das entstanden, diese Lebensweise. Und das waren frühe religiös lebende Menschen in der Nachfolge Christi. Das Christentum war ja dort noch erst neu entstanden, anerkannt worden. Und die haben sich in die Einsamkeit der Wüsten zurückgezogen, um dort ein Leben in der Nachfolge Christi und ein Leben, wie es die Jünger und Apostel Christi geführt haben, zu führen. Und dieser Rückzugsort, das war auch ein streng asketisches Leben, kennt man vielleicht auch heute noch im indischen Religionsbereich. Die haben sich in den abgelegenen Orten getroffen und das gab dort dann natürlich auch schon eine Ansammlung Gleichgesinnter und so sind die ersten Klöster entstanden, die ersten Gemeinschaften. Man wollte also in der Abgeschiedenheit, fern von allem Weltlichen, in dieser Nachfolge Christi ein christliches, gottgefälliges Leben führen. Es gab in diesem 4., 5., 6. Jahrhundert, 5. Jahrhundert dann auch bereits die ersten Frauenklöster. Also es ist nicht so, dass zuerst die Männerklöster entstanden sind und dann die Frauenklöster, sondern das lief durchaus parallel.
Wie unterscheiden sich denn Frauen- und Männerklöster?
Der Unterschied zwischen einem Frauen- und einem Männerkloster ist von der Organisation her nicht, also da gibt es keinen Unterschied. Es gibt bei den Frauenklöstern eine Äbtissin, beim Männerkloster ein Abt. Beide sind Chefin, Chef einer größeren oder kleineren Organisation, je nachdem wie groß das Kloster war. Der Unterschied ist jedoch, dass ein Frauenkloster immer von den Männern abhängig war, weil die Frauen auch im Mittelalter, vor allem dann im 12. Jahrhundert, kirchenrechtlich nicht berechtigt waren, eine Messe zu lesen, die Kommunion zu erteilen. Sie erhielten auch keine Priesterweihe. Den Mönchen war das möglich. Ein Mönch konnte Priester werden, eine Nonne nicht. Und da liegen die Hauptunterschiede zwischen einem Männer- und einem Frauenkloster. Was dann im 11., 12. Jahrhundert noch dazu kommt, ist die Ausbildungsmöglichkeit. Da spielen dann die Frauenklöster eine sehr große Rolle. Die Männer konnten an die Universitäten Theologie studieren. Einer Frau war seit Anbeginn der Zutritt zu den Universitäten untersagt.
Warum entschied sich eine Frau im Mittelalter ins Kloster zu gehen?
Das Leben im Kloster war für Frauen im Mittelalter, wenn sie es selbst gewählt haben, durchaus eine attraktive Alternative zum weltlichen Dasein als Ehefrau, als Mutter. Sie war unabhängiger, sagen wir so, von der männlichen Gesellschaft. Es bot ihr verschiedene Möglichkeiten bezüglich Ausbildung, bezüglich Wissen und Lehre. In einem Kloster gab es auch verschiedene Ämter. Man trug da große Verantwortung. Und natürlich, eine Frau im Mittelalter, man hat viele Kinder geboren, viele Kinder haben nicht lange überlebt. Die Geburten waren lebensbedrohlich zum Teil. Also hat man sich für ein Leben als Nonne entschieden, war man da natürlich von all diesen Geburtsgefahren weniger ausgesetzt. Und erstaunlich ist, dass viele Äbtissinnen oder viele Nonnen, deren Leben bekannt ist, deren Lebensdaten bekannt sind, auffallend alt wurden. Also im 12. Jahrhundert 70 Jahre, 80 Jahre. Und das ist eigentlich für die Lebenserwartung im Mittelalter ausgesprochen hoch.
Das waren ja tolle Aussichten. Da muss ja der Gang ins Kloster äußerst beliebt gewesen sein. Wer durfte denn ins Kloster?
Es gab Frauen, die gingen ins Kloster aus eigenem Willen, weil sie sich für ein religiöses Leben entschieden haben. Aber auch im Mittelalter gab es Fälle, wo Familien nicht unbedingt damit einverstanden waren. Die sind bekannt. Und die Frauen gingen dann gegen den Widerstand der Eltern ins Kloster. Es gab andere, die mussten warten, bis ihre Eltern verstorben waren und konnten dann das Leben im Kloster verfolgen.
Jetzt hat man sich also für das Leben im Kloster entschieden oder man wurde dazu verpflichtet. Aber was passierte dann? Wie muss man sich diesen Eintritt ins Kloster vorstellen?
Als junge Frau, das war ein feierlicher Eintritt und man muss sich das vorstellen wie eine Hochzeitsfeier. die Jungen, also wir nehmen jetzt das Beispiel einer jungen Frau, vielleicht 16-jährig, das waren ja nicht Einzelfälle, das waren dann mehrere, die kamen zur Klosterkirche, oft in einer Art Brautkleid oder in der weltlichen Kleidung. Das waren ja bis ins 13. Jahrhundert vor allem adlige Frauen, also die waren wie eine Braut gekleidet. Dann kamen sie in die Klosterkirche und dort wurde ihnen dann bei einer feierlichen Zeremonie das Klostergewand übergeben, der Habit. Und weil das Novizinnen sind, also die Neueintretenden, besteht der Habit meistens aus einem weißen Schleier und dann ein schwarzes oder dunkles Gewand. Das war je nach Orden, ist das unterschiedlich. Und der weiße Schleier bedeutet, also die weiße Farbe, das kennt man ja heute noch, man heiratet in Weiß. Das ist die Reinheit, die Keuschheit. Und die dunklen Farben, schwarzen Farben, stehen dann eigentlich für die Armut, die Bescheidenheit. Den jungen Frauen wurde das Kleid übergeben, es wurde ihnen aber auch die Haare geschnitten, zum Teil recht kurz, also auch fast geschoren. Sie bekamen je nach Orden und je nach Zeit eine Art Nonnenkrone. Und das muss man sich jetzt nicht als Krone aus Gold und Metall vorstellen, sondern das war eine Art Häubchen, ein Stoffhäubchen mit einem Kreuz und christlichen Symbolen drauf. Und diese Nonnenkrone und der Schleier bedeuteten dann, dass die Novizinnen, die jungen Frauen, die jetzt in das Kloster eintreten, jetzt eine Braut Christi sind. Und jede Nonne, auch heute noch, jede Nonne ist eine Braut Christi, weil sie in der Nachfolge Christi leben wird und weil sie als Jungfrau, da kommt dann auch Maria, die Jungfrau Maria mit ins Spiel, das Vorbild jeder Nonne, weil sie als Jungfrau Christus am nächsten steht. Es werden auch ein Ring übergeben. Und bei dieser Übergabe oder bei diesem Eintritt in ein Kloster gab es immer ein großes Fest, ein Familienfest, man erhielt Geschenke und dann wurden die jungen Frauen dem Kloster begeben und sind so dann ins Kloster eingetreten.
Und wie sah das Leben nach dem Eintritt ins Kloster aus?
Die ersten Jahre, das ist je nach Zeit und je nach Kloster unterschiedlich, vielleicht 2, vielleicht 3 Jahre, lebten die jungen Frauen, also ich rede jetzt nur von jungen Frauen, bei den Kindern war das etwas anderes, im Noviziat. Das heißt, sie wurden unterrichtet, sie haben sich zuerst einmal an das Klosterleben gewöhnt, sich eingelebt in den Klosteralltag. Und heute ist es auch noch so, dass man sich dann in diesen 2, 3 Jahren entscheidet, ist das wirklich das Leben, wie ich es mir vorstelle, oder entspricht das Klosterleben doch nicht dem meiner Vorstellung, einem Leben im Kloster. Und dann kann man immer noch austreten. Nach dem Noviziat erfolgt dann das Gelübde, das ewige Gelübde. Da legen die Nonnen einen Eid, wenn man so möchte, ab, dass sie ihr Leben im Kloster verbringen bis zu ihrem Tod, in Keuschheit, Demut und früher das klösterliche Ideal beinhaltete auch noch die Armut leben und in Gehorsam der Klosterregel gegenüber.
Gehen wir nochmals zurück zum Eintritt. Wir sehen hier in der Ausstellung ein Video einer Aufnahmezeremonie von 2 jungen Frauen. Gibt es denn diese Hochzeitsfeiern, wie sie im Mittelalter üblich waren, heute noch?
Diese Tradition der Hochzeit wird heute noch in einigen Klöstern eingehalten oder man lebt das heute noch. Es gibt in Auerbach ein Beispiel, das ist ein kleines Kloster in der Oberpfalz, 2 junge Frauen, etwa 20-jährig, die feiern ihren Klostereintritt wie eine Hochzeit. Sie kommen also mit ihren Familien in die Klosterkirche, tragen ein Brautkleid mit einem Kranz und dann während der Messfeier wird ihnen das Habit überreicht und sie gehen dann hinaus und kommen in ihrem Klostergewand, treten sie dann wieder in die Klosterkirche ein und sind dann offiziell Novizinnen sind dann in das Kloster aufgenommen. Sie erhalten auch einen neuen Namen. Das heißt, sie sind jetzt in die Gemeinschaft aufgenommen.
Nehmen Sie das Ordenskleid und tragen Sie es als Zeichen, dass Sie Christus, dem Herrn, verlobt sind. Sie sind nun Novizinnen dieser Gemeinschaft und erhalten darin auch einen neuen Namen. So werden sie von jetzt an heißen, sie Ida Maria Kastner, Schwester Ida Maria. Und sie Franziska Gräsig, Schwester Maria Veronika.
Der Herr hat uns gerufen. Wir sind bereit, ihm nachzufolgen.
Gloria in excelsis Deo.
Es gibt dann nach dieser Messfeier auch ein großes Fest. Man feiert das, also wie ein Hochzeitsfest. Man bekommt Geschenke, auch heute noch. Und dann verabschieden sich die Novizinnen von ihren Familien und verbleiben im Kloster.
Wie sah denn der Alltag einer Nonne aus?
Das Klosterleben hatte den Vorteil, dass das einen sehr strukturierten Alltag bot. Und die Strukturen gaben vor allem die regelmäßigen Gebete vor. Also die Gebete bestimmten den Alltag, auch die Zeiten, damals schon. Es gab 6 bis 7 Gebete, je nach Orden. Bei den Benediktinerinnen war das und ist das auch heute noch der Fall. Alle 2-3 Stunden wurde ein gemeinsames Gebet abgehalten. Das fing zum Teil mitten in der Nacht an, um 2-3, dann in den frühen Morgenstunden und dauerte bis in die Abendstunden. Bekannt ist das Vespergebet, so etwa um 16 Uhr, 16.30 Uhr. Diese Gebete wurden nicht gesprochen. Das waren Gesänge, mehrheitliche Gesänge, die man in der Gemeinschaft gebetet hat. Zwischen den Gebeten widmete man sich der Arbeit. Das ist ja eigentlich der Grundgedanke der Benediktsregel. Und man kennt das, hat man sicher schon gehört, ora et labora, bete und arbeite. Das heißt, man hat in einem Kloster nicht nur gebetet, sondern sehr viel gearbeitet. Diese Arbeiten waren verschiedener Art. Das war natürlich Gottesarbeit, also die Alltagsarbeiten, damit ein Klosterbetrieb überhaupt funktionierte. Dann aber auch kunsthandwerkliche Fertigkeiten. Das Schreiben war ein wichtiger Bereich in den klostereigenen Skriptorien und auch Schweigen. Und natürlich die spirituelle Lektüre, das Bibelstudium, die Lesung der Evangelien.
Wir stehen nun vor einer großen Tafel mit 18 Abbildungen, auf denen die verschiedenen Funktionen in einem Kloster illustriert sind. Wir sehen da die Priorin, die Schaffnerin, die Obersängerin.
In einem Kloster gab es die verschiedensten Ämter. Auch je nach Größe war das etwas unterschiedlich. Aber man muss sich das vorstellen, ein Klosterbetrieb ist wie eine KMU, eine kleine Organisation, kleiner oder größer. Da braucht es Strukturen, da braucht es Hierarchien und da braucht es auch Verantwortung und Personen, die diese Verantwortung tragen und ausführen. Sonst funktioniert ein Kloster nicht. Also an oberster Stelle steht dem Kloster, ich spreche jetzt nur von Frauenklöstern, eine Äbtissin vor oder das waren je nach Orden, konnte das auch eine Priorin oder eine Meisterin sein. Sie war die Chefin über das Ganze. Sie hatte die innere und äußere Verantwortung für das Ganze. Andere wichtige Ämter waren die Schaffnerin, die Kellerin, Die Schaffnerin, die musste sich um die Finanzen kümmern. Sie hatte die Oberaufsicht der Einnahmen, der Jahresrechnung. Das war ein hohes und wichtiges Amt. Die Kellnerin, die schaute auch nach den Einkünften und Ausgaben. Man muss natürlich wissen, dass diese Frauenklöster über große Ländereien verfügten, über Rebberge, landwirtschaftliche Betriebe hatten, und da gab es natürlich Einnahmen und Ausgaben, und das musste kontrolliert und bewirtschaftet werden. Das waren übrigens auch Möglichkeiten für Frauen, innerhalb eines Klosters in ein bedeutendes Amt aufzusteigen. Also man kann auch vergleichen, die Äbtissinnen, das waren die CEO eines heutigen Betriebs. Und auch heute ist das noch so. Etwas, was natürlich weltliche Frauen so nicht erreichen konnten. Dann gibt es zum Beispiel die Refektorin. Die Refektorin, die war zuständig für den Ablauf im Speisesaal, das Refektorium. In einem Kloster hat man immer alle Speisen zusammen eingenommen. Sie musste schauen, dass alles parat stand. Beim gemeinsamen Mahl, das wird auch heute noch so gehandhabt, schweigen die Nonnen und hören biblischen Texten zu. Und diese Texte wurden von einer Tischleserin vorgetragen. Die saß etwas erhöht oder vorne am großen Tisch und hat während den Speisen aus diesen Texten vorgelesen. Es gibt auch Texte aus dieser Zeit, die speziell für diese Tischgebete geschrieben wurden. Es gab natürlich, das sind jetzt einfach ein paar Beispiele, und es gab natürlich in den Klöstern noch viele weitere Funktionen und Ämter. Jede Nonne hatte ein Amt und eine Aufgabe, damit diese Gemeinschaft auch gut funktionierte und auf Eigenwirtschaftlichkeit aus das Leben auch sichern konnte.
Auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir ein wunderbares Objekt, eine Glocke. Wofür wurde diese Glocke gebraucht?
Wie erwähnt, der Tagesablauf in einem Kloster folgt diesen Vorgaben der Stundengebete, die jeweils zur gleichen Zeit gebetet werden in der Gemeinschaft. Da versammeln sich alle Nonnen. Es ist eine Glocke überliefert aus dem 12. Jahrhundert, aus dem Benediktinerinnenkloster Müstair im Kanton Graubünden, die Benediktinerinnen von St. Johann. Diese Glocke hat zwei Bedeutungen. Zum einen, es ist eine Schlagglocke, nicht sehr groß, der Radius sind etwa 15 cm. Die Schlagglocke trägt eine Inschrift, und diese Inschrift ist sehr interessant, denn sie heißt, das ist eine lateinische Inschrift, sie heißt: Erklingt der Klang der Glocke, eilt die fromme Schar der Schwestern herbei. Und das zeigt, dass zu diesem Glockenschlag die Nonnen zum Stundengebet gerufen wurden. Man hatte ja noch keine Uhr, und deshalb waren solche Glocken natürlich das Zeichen, jetzt ist es Zeit für das Stundengebet. Zum anderen ist diese Glocke ein Beweis oder ein frühes Dokument für den Wechsel der Benediktinerabtei St. Johann in Müstair von einem Männerkloster zu einem Frauenkloster. Denn St. Johann wurde Ende 8. Jahrhundert in karolingischer Zeit gegründet als Männerkloster, und im 12. Jahrhundert wurde dann das Kloster zu einem Frauenkloster umfunktioniert. Und das Kloster St. Johann Müstair ist eines der wenigen Klöster aus dieser Frühzeit, aus dem 8. Jahrhundert, das bis heute Bestand hat. Heute noch leben die Benediktinerinnen in St. Johann und immer noch nach den gleichen Regeln wie damals und befolgen ihre Stundengebete. Heute haben sie wahrscheinlich eine Armbanduhr, aber das Glockengeläut in den Klosterkirchen ruft natürlich zum Stundengebet.
In Im zweiten Teil des Podcasts werden Sie von den mächtigsten und einflussreichsten Nonnen des Mittelalters hören und erfahren, wie die Klöster zu ihrem Reichtum kamen. Die Ausstellung Nonnen, starke Frauen im Mittelalter im Landesmuseum Zürich dauert vom 12. Mai bis zum 16. August. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite unter landesmuseum.ch/nonnen. Dort finden Sie neben dem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung auch die weiteren Teile dieses Podcasts.